Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, warum Ernährungsmythen überhaupt entstehen. Wenn du erfahren möchtest, wieso das Internet und vor allem Social Media das perfekte Biotop für Unsicherheiten und Mythen im Ernährungsbereich geschaffen hat. Und wenn dich interessiert, weshalb Ernährungsmythen so stark verunsichern und welche Mechanismen dabei im Hintergrund wirken. Diese Bauchdetektivgeschichte ist einer von zwei Teilen zum Thema Ernährungsmythen. Und zu diesem Thema habe ich mir wieder mal einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar den Ernährungswissenschaftler Albert Krause, besser bekannt auf Instagram als foodbert.de. Albert oder Foodbert hat sich als Ziel gesetzt, als Ernährungswissenschaftler eben gegen Ernährungsmythen und Verunsicherung loszuziehen, und er teilt eben auf seinem Account mit aktuell fast 30.000 Followerinnen ganz, ganz viele sehr wertvolle Tipps und Tricks zum Thema Ernährung und entlarvt eben Fehlinformationen und Ernährungsmythen. Aber hör am besten selbst. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien, und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Ja, lieber Albert, ich freue mich riesig, dass ich dich heute hier in meinen Bauchdetektivgeschichten begrüßen kann und dass du dir die Zeit nimmst, da heute mit mir hier zu sein. Du bist ja auf Instagram als Foodbert bekannt und du hast fast 30.000 Follower und Followerinnen, und ich glaube, du hast dir ja als Ziel gesetzt, als Ernährungswissenschaftler unter anderem gegen Ernährungsmythen und gegen Verunsicherung im Ernährungsbereich vorzugehen. Und drum, ich könnte mir echt keinen besseren Gast vorstellen als dich, um über das Thema Ernährungsmythen zu reden.
Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, als du angefragt hast. Das ist der erste Podcast, in dem ich tatsächlich sitze. Und wie du schon sagst, genau, ich bin Albert, auch bekannt als Foodbert, vor allem eben als Content Creator bei Instagram. Habe da eine große Followerschaft über die letzten Jahre einfach aufgebaut. Und ansonsten vielleicht noch wichtig dazu, ich bin Ernährungswissenschaftler. Ich habe im Bachelor erst Ökotrophologie studiert in Kiel, also im hohen Norden Deutschlands. Und dann im Master Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften nochmal. War dann ein bisschen in der Lebensmittelindustrie unterwegs und habe jetzt auch noch als Wissenschaftsredakteur gearbeitet. Also gerade dieses Aufarbeiten von Ernährungsthemen, von Mythen, von Fehlinformationen, Desinformationen interessiert mich selbst super, super doll. Und es macht mir auch super viel Spaß, das Ganze aufzuarbeiten. Und ich merke auch gerade so für die Zielgruppe, für die Menschen da draußen, denen bedeutet das auch total viel. Die freuen sich auch über die Themen, die sind erreicht. Mega dankbar. Ernährung betrifft uns irgendwo einfach alle täglich. Wir trinken alle, wir essen alle. Und da hat man echt immer Abgriffspunkte. Und aktuell kenne ich wahrscheinlich wirklich die meisten eher über Foodbert, über meinen Instagram-Account.
Mhm, genau. Ja, also das Mythenthema, das ist wirklich ein großes. Und ich glaube, es ist halt auch, weil ja jeder was über Ernährung sagen möchte. Und wie du schon gesagt hast, wir alle essen und trinken. Und jeder hat da so seine Meinung, ja, und oft wird das gerade jetzt im Zeitalter von Social Media, ist es natürlich super leicht, Mythen zu trommeln, weil jeder ist auf, also ganz, ganz viele sind auf Social Media, suchen sich da die Infos, und es kann ja auch, es ist überhaupt nicht reglementiert, wer da was posten darf. Also jeder kann ja seinen Account aufmachen und einfach loslegen, und das ist, glaube ich, ein großes, großes Thema, oder? Also was würdest du vielleicht sagen, woher kommt das, dass so viele Mythen entstehen? Und magst du da vielleicht ein bisschen was teilen von deiner Seite?
Klar, du hast schon einen guten Punkt angesprochen. Ne? Also jeder kann auf Social Media teilen, was er, was sie möchte. Also ich könnte jetzt auch einfach plötzlich Finanztipps geben. Ganz, also ich habe zwar keine Ausbildung drin, kein Studium, aber ich könnte es ja einfach machen. Mich würde ja keiner hindern. Und so ähnlich ist es im Ernährungsbereich. Ich sehe täglich unfassbar viele Ernährungsexperten, Expertinnen, die eigentlich in dem Bereich keine Ausbildung, kein Studium haben und trotzdem ihr, in Anführungszeichen, Wissen, wie sich das auch immer aufgebaut haben, teilen. Und da gibt es für mich so zwei Punkte. Das eine, was passiert natürlich bei den ganzen Mythen und Fehlinformationen, ist, die teilen es eben aus Unwissenheit. Die haben es vielleicht irgendwo in irgendeinem unseriösen Artikel gelesen oder vielleicht auch in irgendeinem Buch, weil da darf man sich auch nichts vormachen. Es gibt auch natürlich bei Büchern und bei Links online, da gibt es seriöse und unseriöse Quellen. So. Und wenn man sich da erstmal ein Wissen aufbaut, unabhängig von so einem Studium oder einer Ausbildung und es einfach weitergibt, dann bleibt dieses oder bleiben diese Infos einfach präsent. So, das ist das eine. Und das andere, was wirklich zugenommen hat, und damit hatte ich mich auch immer viel auf meinem Account beschäftigt, ist, dass Leute auch mit Absicht Informationen streuen, die nicht stimmen. Also einfach Desinformationen raushauen und wirklich genau wissen in dem Moment, dass sie da Blödsinn reden. Und auch da, wie du schon meinst, was gibt es da für Gründe? Da fällt mir eigentlich wirklich vieles ein, was man nennen kann, womit ich mich immer beschäftige, ist das Thema Reichweite, weil Social Media lebt nun davon Reichweite. Also wir leben davon, dass jemand unsere Beiträge liked, jemand die kommentiert, jemand vielleicht teilt oder speichert, wie auch immer. Und wenn ich irgendwas raushau, was nicht stimmt und also für die im besten Fall sogar noch polarisiert, einfach total krass klingt, dann hilft es für deren Reichweite, weil es dann mehr Leuten ausgespielt wird, mehr Leute beschäftigen sich damit, mehr Leute hören das. Und das ist wirklich ein großes Problem. Also diese Funktion dieser Plattform, ist es da eben um Reichweite geht, um Kontroversen geht, das ist schon echt problematisch. Also das ist das eine, was ich erlebe. Das andere ist, was auch letztes Jahr dazugekommen ist, ich habe mittlerweile da echt so einen Blick für entwickelt oder ich versuche da immer wieder drauf zu hören, das ist das Thema so Ideologie. Also eine Weltanschauung, die man vielleicht hat, die man mit den Infos, die man teilt, untermauern möchte. Gar nicht faktenbasiert, aber einfach, wenn man irgendwas untermauern möchte und es muss nicht faktenbasiert sein, kann man es halt eben auch einfach posten und raushauen. Und da erlebe ich wirklich bei ganz vielen Ernährungsvideos, dass oft so ein Narrativ mitschwingt. Und nur als Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Videos, die irgendeinen Ernährungskontext haben und dann aber darauf anspielen, früher war ja alles besser. Sowas meine ich so. Und das schwingt in ganz, ganz vielen Videos mit. Und diese Leute wollen genau das auch machen. Also die wollen so ihre Ideologie mit rüberbringen. Genau. Und das Dritte, was ich oft sage, und es gibt sicherlich auch mehr als diese drei Gründe, aber das sind immer so die drei, die mir sofort einfallen, ist natürlich kommerzielles Interesse. Also viele Videos polarisieren und verunsichern. Es ist so, das merkt man ja auch irgendwie täglich. Und ich merke es auch anhand meiner Follower und Followerinnen, was die mir so schreiben, die wissen gefühlt gar nicht mehr, was sie noch essen dürfen, was sie essen können. Und selbst wenn man nicht verunsichert ist, weiß man häufig trotzdem gar nicht, was ist jetzt richtig, was ist noch falsch. Und das gibt es ja bei Ernährung auch manchmal gar nicht so eindeutig. Ist ja nicht nur gut oder schlecht, sondern manchmal bewegen wir uns ja irgendwo dazwischen. Und die Leute, die häufig eben diese Mythen und Fehlinformationen und Desinformationen teilen, bedienen sich eben genau dieser Verunsicherung. Und man merkt ganz oft, die nutzen die Verunsicherung und dann verkaufen sie irgendwelche Produkte, die dazu passen. Sei es jetzt Coachings oder Nahrungsergänzungsmittel. Und ich sage auch immer wieder, nicht alle Coachings und nicht alle Nahrungsergänzungsmittel sind blöd oder Quatsch. Auf gar keinen Fall. Da gibt es auch total gute Dinge und wichtige Dinge, die man aber auch wieder in einen Kontext bringen muss und einordnen muss. Aber ich finde es total unseriös, wenn man, wenn man wirklich diese Verunsicherung nutzt mit Themen, die gar nicht so stimmen, oder die man absichtlich falsch darstellt, um dann seine Produkte zu vertreiben. Und das ist auch wirklich, es muss einem klar sein, dass das ein großer Teil auch von Social Media eben ist. Und das ist so der Bereich, der mich so vor allem in dem letzten Jahr 2025 sehr, sehr beschäftigt hat. Und ich habe immer wieder versucht, so darauf aufmerksam zu machen, dass es genau das gibt und dass man da eigentlich wirklich was gegen tun muss, gegen angehen muss. So, aber du kannst auch gerne ergänzen. Ich meine, es gibt auch noch mehr Punkte.
Na, da hast du jetzt schon drei Punkte einfach angesprochen, die riesig sind, die ich auch immer sehe und ganz, ganz wichtig sind und die leider halt vielen Leuten nicht bewusst sind, überhaupt nicht, weil diese Sache mit, dass halt etwas möglichst einfach dargestellt wird ist halt super und oder vielleicht sogar falsch, weil es so vereinfacht wird, weil es ist halt gerade bei der Ernährung so, die ist halt sehr komplex, gell? Es ist Biochemie, es ist das Mikrobiom, Genetik, Hormone, spielt da so viel mit, ja. Und es ist aber dann super, wenn man es einfach leicht und einfach darstellt für die Leute, weil dann ist es auch, dann lässt sich es auch leichter löffeln sozusagen, ja. Dann sagt man einfach, okay, das Gluten ist böse. Oder die Pflanzen haben alle viel weniger Mikronährstoffe und drum nimm mein Präparat als nächstes, ja. Oder Gluten ist schlecht, du musst es weglassen, jetzt kauf das und das Produkt oder so stattdessen, ja. Also wenn man Komplexität stark reduziert, dann entsteht oft daraus einfach schon der Mythos, weil es ist dann auch oft so, dass die Begriffe, die verwendet werden, nicht so genau definiert sind. Es steht dann, was sich Milch fördert, Entzündungen. Ja, von was reden wir eigentlich? Reden wir vom CRP, also C-reaktives Protein, was man messen kann, von Interleukinen, reden wir über die Mastzellen, über Schmerzen, über das Immunsystem generell. Was heißt das überhaupt? Ja, und es ist oft alles ein bisschen, es wird auf alles extrem vereinfacht, ja, und rausgehaut, ja. Und was ich halt in meinem Bereich auch noch oft sehe, sind halt Menschen, die sehr, sehr viel Angst schon haben, teilweise eben Angst vorm Essen, was ich immer ganz, ganz furchtbar finde. Sie haben aber zum Beispiel nie eine gescheite Diagnose gekriegt, ja, und haben so das Gefühl, sie sind so im luftleeren Raum, sie wissen nicht, was sie haben, es geht ihnen schlecht. Und dann ist oft so, dann können auch oft Mythen gut Fuß fassen, weil dann sagt man halt, okay, na, also wenn es mir so schlecht geht, es muss das Essen sein oder es muss irgendwas im Essen sein. Dabei ist es das zum Beispiel gar nicht, sondern es ist die Stressachse, die das Ganze verursacht. Ich sage nicht, dass es nur was wie im Essen gibt, ja. Sicher sind Trigger im Essen, aber ich sage immer, dass zum Beispiel das auch ein großer Faktor ist. Oder wie ich esse, ja. Ob ich mir Zeit nehme, langsam esse, gut kau oder ob ich alles hastig runterstopfe. Da habe ich dann auch Beschwerden, die nicht vom Essen kommen, sondern nur, weil ich so hastig oder schnell gegessen habe, ja. Also,
ja.
Genau.
Total. Da würde ich gerne kurz ergänzen. Ich finde den Punkt super gut und das kenne ich von mir selbst tatsächlich auch noch so in Zeiten meines Studiums, aber auch vielleicht so ein bisschen davor. Ich war nämlich selber früher auch unfassbar anfällig für so Mythen und Fehlinformationen und Desinformationen. Und bei mir war es zum Beispiel einfach so, wie du gerade gesagt hast, man merkt, irgendwas stimmt gerade nicht so mit der Gesundheit zum Beispiel. Man fühlt sich vielleicht nicht so fit, fühlt sich nicht so wohl. Und wenn man dann überlegt, welche Aspekte meines Lebens kann ich denn kontrollieren? Und da ist ja Ernährung wirklich etwas, wie wir schon meinten, jeden Tag trinkt man, jeden Tag isst man. Das heißt, man hat ja irgendwo eine Kontrolle darüber, was man sich eben zuführt. Und oft sucht man, glaube ich, dann auch die Lösung dann wirklich nur über den Ernährungsaspekt. Und ja, Ernährung, ihr beide wissen das natürlich, Ernährung hat vor allem im präventiven und therapeutischen Bereich eine total gute Wirkung, aber nicht, oder auch eine super Wirkung. Aber nicht alles kann man in der Ernährung als Lösung suchen. Und ich weiß noch damals, da ging es bei mir, glaube ich, um das Thema Schlaf. Ich habe nicht so gut geschlafen. Und mein erster Gedanke war nicht zum Beispiel Stress oder bewege ich mich vielleicht am Tag zu wenig, sondern was kann ich essen, um besser zu schlafen oder welches Nahrungsergänzungsmittel brauche ich? Und so geht es ja total vielen Leuten. Zumindest merke ich das so immer über meine Gespräche bei Instagram. Viele suchen wirklich diese Lösung in der Ernährung, obwohl die vielleicht gar nicht in der Ernährung liegt. Wie du schon sagst, vielleicht liegt es am Stress, vielleicht liegt es daran, dass ich am Tag irgendwas erlebt habe, was ich irgendwie schlecht verarbeiten kann abends und deswegen schlafe ich schlecht. Also ja. Das muss man immer mitbedenken und nicht nur die Lösung so in der Ernährung suchen. Und was ich auch bei mir früher gemerkt habe, und das trifft definitiv auch auf einen großen Teil der Bevölkerung hier zu, ist das Thema Gesundheitskompetenz, Ernährungskompetenz. Also, wenn wir uns jetzt mal überlegen, meinetwegen, ich interessiere mich für das Thema Milch, Milchproteine. Ich, allein durch Social Media, aber auch durch die ganzen Suchmaschinen, die wir haben, ich kann ja wirklich, ich finde ein Thema, das ich spannend finde, Milch, Milchproteine. Ich suche danach, ich finde Artikel, ich finde Videos. Ich gucke die Videos, ich lese die Artikel, ich verstehe ja, was drinsteht. Also verstehen es nur, ich nehme ja auf, was drinsteht. Meinetwegen steht da komplett unseriös, Milch fördert Entzündung. So, nur als Beispiel. Das heißt, ich kann es verarbeiten. Das ist jetzt im Kopf. Aber was dann passieren muss, ist ja, ich muss ja diese Information beurteilen. Ich muss es auf meinen eigenen Fall anwenden. Das ist mir früher extrem schwer gefallen, weil das fällt gefühlt fast allen hier immer noch extrem schwer. Und dadurch halten sich natürlich auch Mythen und Fehlinformationen und Desinformationen. Wenn alle Personen das abtun können und beurteilen können, dann würden die ja quasi kurz aufkommen und dann wären sie ja eigentlich wieder weg. Die würden dann ja nicht mehr weiter existieren, wenn alle diese Kompetenz hätten. Und das kommt auch definitiv mit dazu, wo jetzt die ganzen, was man jetzt dagegen tun müsste alles, das liegt nochmal ganz woanders. Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass man sich das auch mal klar macht. Diese Beurteilung liegt nun mal schwer, fällt einem nun mal schwer. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass es Menschen gibt, die das für einen einordnen, die aufklären und ja, da so ein bisschen Orientierung geben, wie man das vielleicht auch erkennen kann.
Genau. Ja, ganz wichtig. Super Punkt, weil deswegen gibt es uns Ernährungsfachkräfte, also Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler, Diätologen, Diätologinnen, Diätassistentinnen, also die das wirklich studiert haben und die nicht nur eben irgendwas irgendwie sich zusammengereimt haben. Oder ich habe ja auch ganz viele, in meinem Bereich gibt es ganz viele, auch auf Social Media Influencerinnen, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, die eine eigene Geschichte haben mit Unverträglichkeiten, mit irgendwelchen, einer Fehlbesiedelung, einer bakteriellen oder irgendwas, ja. Und die das dann überwunden haben und die dann sagen, okay, jetzt helfe ich Leuten dabei, das auch zu tun. Aber die vergessen eines, es ist ein Unterschied, was für mich funktioniert, das funktioniert nicht für alle, ja. Und eine Ernährungsfachkraft ist halt zum Beispiel im Krankheitsbereich jetzt darauf trainiert und geschult, ernährungstherapeutisch zu arbeiten. Und das bedeutet nicht nur, du hast A und du machst B, sondern das ist immer individuell unterschiedlich. Und wir lernen halt dann in der Ausbildung, wie man da vorgeht und was man da alles im Blick haben muss. Also es ist wirklich ganz wichtig, nie zu vergessen, dass man nicht das, was für einen selbst funktioniert oder was man mal wo gelesen hat, auf andere übermünzen kann. Man muss das schon immer im Kontext sehen, immer individuell im Kontext. Und auch, vielleicht können sich das die Hörer und Hörerinnen schon mal mitnehmen, dass man auch immer schaut, wenn man irgendwo was liest, so wie du gesagt hast, auf Suchmaschinen, über ChatGPT, über Claude, über welche KI auch immer oder auch auf Social Media, dass man immer als erstes schaut, Quelle. Von wem kommt das? Wer steckt da dahinter, ja?
Oder? Auf jeden Fall, das ist schon ein wichtiger Tipp. Das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Was ich schon mal als Kommentar bekommen habe, deswegen würde ich das noch gerne ergänzen, ist, dass viele Menschen auch den Eindruck haben, ihr seid ja alles Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftlerin. Für uns ist klar, wir differenzieren, meinetwegen, du bist jetzt Diätologin, du bist Ernährungswissenschaftlerin. Ich weiß, okay, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast ein Studium. Aber für die ganz viele Leute da draußen ist das gar nicht so klar. Also wenn sich jemand Ernährungsexperte oder Expertin nennt, kann man, also die schreiben sich das ja auch manchmal eben bei Instagram hin oder auf ihre Webseiten, da erkennt man trotzdem nicht sofort, okay, hat sie ein Studium, eine Ausbildung. Das ist schon, also ich bin total bei dir. Ich guck auch mal bei den Leuten. Also wenn jemand sich nur Ernährungsexperte, Expertin nennt und ich sehe da keine Ausbildung, kein Studium, dann leuchten bei mir auch so die Alarmglocken. Deswegen wollte ich es nur noch mal ergänzen. Aber ja, wenn Leute Infos teilen rund um Ernährung, auch ich mache ja einige Reaction-Videos auf meinem Account, wo ich auf anderen Content reagiere, da schaue ich auch immer sofort, hat die Person überhaupt irgendeine Ausbildung, irgendein Studium im Ernährungsbereich, zeigen die da irgendwas? Und meistens ist es eben nicht der Fall. Und
ja, genau.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, aber das wollte ich so nochmal ergänzen, Ernährungsexperte, Expertin oder so oder Coach heißt nicht sofort, dass man da in dem Bereich auch wirklich eine fundierte Ausbildung genossen hat.
Ja, genau. Ich habe da auch mal einen ganz am Anfang schon meiner Tätigkeit einen Blogartikel geschrieben zu dem Thema Wegweiser durch den Ernährungsdschungel, also wo man das halt dann einordnen kann auch ein bisschen und auch eine Bauchdetektivgeschichte dazu aufgenommen. Das verlinke ich unten in den Shownotes für jemand, der da sagt, ja, eigentlich blicke ich da eh nicht durch. Was ist denn da der Unterschied zwischen diesen einzelnen Begriffen, ja, und was ist da wirklich geschützt? Wo ist eine Ausbildung dahinter und so weiter? Also ja, da können alle, die das interessiert, noch näher reinhören. Ich glaube, mit was wir halt meistens kämpfen, ist auch dieses Phänomen, dass sich quasi Fehlinfos und Bullshit, der verbreitet wird, sich rasend, also wie ein Lauffeuer verbreitet, viel schneller als Evidenz, also als etwas, was wirklich stimmt. Und ich habe recherchiert und habe gesehen, das hat sogar einen Namen, einen wissenschaftlichen, das heißt Brandolinis Law oder Bullshit Asymmetry Principle. Ja? Also das heißt zum Beispiel, in 2 Sekunden kann ich sagen, Rapsöl ist giftig Und das aber dann zu widerlegen und einzuordnen und zu erklären und zu differenzieren und zu sagen, wie das jetzt wirklich ist, das dauert oft einmal locker 5 bis 10 Minuten. Und da haben aber die meisten, auch gerade auf Social Media, sind da schon längst weg. Die haben dann schon längst weiter geswiped und abgeschalten. Ja.
Es kostet einen wirklich. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, auch für alle, die dann eben zuhören, wie viel Kraft es kostet, das Ganze wirklich zu widerlegen. Also, wie du es schon beschrieben hast. Und wenn ich mir wirklich über die Woche angucke, was gepostet wird, nehmen wir mal, weil du Rapsöl auch angesprochen hattest, als Beispiel. Jede Woche kommen gefühlt 1000 Videos raus, Rapsöl ist giftig. Da bringt, also wenn ich dann, es kostet mich zum Aufklären so viel Kraft, den Leuten das einzuordnen, zu sagen, nein, Rapsöl ist nicht giftig, ihr könnt das so und so benutzen, so ist das Fettsäureprofil, wie auch immer. Das kostet mich sehr, sehr viel Kraft, weil, also wenn ich vor allem bei Dingen, die ich vielleicht auch nicht weiß, vielleicht muss ich noch in die Recherche gehen, ich muss es aufarbeiten. Und wie du schon sagst, die Leute gucken sich das vielleicht kurz an, gucken dann das Aufklärungsvideo vielleicht nicht mal zu Ende, aber im Kopf bleibt irgendwo so ein bisschen immer wieder hängen, aber Rapsöl ist ja vielleicht doch giftig, weil man es auch noch so oft hört und es kostet wirklich unfassbar viel mehr Kraft, das Ganze zu widerlegen, das Ganze aufzuarbeiten. Und ja, das ist schon echt, echt hart. Also ich bin total dankbar, dass ich aufklären kann und einordnen kann. Es macht mir ja, wie meinte ich auch schon, super viel Spaß. Aber es ist auch wirklich manchmal nervenaufreibend, weil es ja nicht so ist, wenn man ein Video, das aufklärt, gepostet hat, dass danach alle sagen, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid, sondern eigentlich könnte man gefühlt jeden Tag so ein Aufklärungsvideo machen.
Ja, ja, genau, wie ein Papagei quasi.
Ja, wirklich, es ist schon echt hart manchmal.
Ja. Und das, was du jetzt beschrieben hast, wenn man es so oft hört, das ist ja das nächste Ding, was auch einen Namen hat. Das heißt dieser Illusory Truth-Effekt. Also das bedeutet, unser Gehirn glaubt Dinge eher, wenn man es oft hört. Also je öfter man was hört, denk, auch wenn es nicht stimmt, irgendwann glaubt man es. Ja? Und wenn du eben 15 Videos ausgespielt kriegst, also 15 so Kurzvideos, Reels auf Instagram zum Beispiel, die dir sagen, Rapsöl ist ungesund oder giftig, und dann hast du eins dagegen von dir, der das einordnet, oder von mir, der das erklärt und einordnet und dagegen hält, dass du vielleicht gar nicht mal schaust, weil es natürlich länger dauert, das zu erklären, dann bleibt natürlich im Endeffekt immer dieses Rapsöl ist ungesund, Rapsöl ist giftig, Saatenöle sind schlecht hängen, ja. Und das ist das große Problem, ja. Wie lange hat sich gehalten dieser Mythos, Spinat hat viel Eisen? Das war ja ein ja, oder?
Ja, das stimmt schon. Hat sich angehalten.
Genau. Aber was gibt es jetzt, wenn wir jetzt haben wir ein paar quasi Gründe schon mal herausgearbeitet oder aufgezeigt, warum sich solche Mythen überhaupt entwickeln und warum sich die so halten, so eisern und so fest, ja? Was ist denn deiner Meinung nach der größte Schaden, den so Ernährungsmythen anrichten? Und was sind denn so Mythen, mit denen du immer wieder zum Beispiel letztes Jahr 2025 konfrontiert wurdest oder wirst jetzt?
Ja, ich mache mal die erste Frage zum Thema Schaden. Also das Erste, was ich wirklich letztes Jahr wahrgenommen habe, welcher Schaden möglich ist. Wir haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, danke für dein Content, mega cool, dass du hier aufklärst, einordnest, ich bin nicht mehr so verunsichert, ich habe nicht mehr so Angst vor Lebensmitteln und ich kann jetzt wieder entspannter durchs Leben gehen. So, das ist so das Erste, was mir bei der Frage sofort einfällt. Wenn man das Ganze aber weitergreift, jetzt nicht nur Ernährungsmythen, sondern wirklich auch so die ganzen Fehlinformationen und Desinformationen drumherum. Das eine ist natürlich echt Gefährdung der Gesundheit. Also das habe ich gerade ja schon angeschnitten, so das Thema auch psychische Gesundheit, wie geht man mit den Themen um? Aber auch Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Ich meinte schon, es gibt welche, die total Sinn machen können, es gibt welche, die keinen Sinn machen, es gibt aber auch welche, die gefährlich sind. Und auch da Gesundheitsgefährdung, wenn man die dann irgendwie falsch einnimmt oder wenn man die überhaupt einnimmt, kann man dem Körper mehr schaden als helfen. Und gleichzeitig auch bei bestimmten Ernährungsformen, da könnte man die Carnivore-Ernährung gut direkt mal platzieren, wo natürlich Nährstoffmängel auf Dauer nicht ausgeschlossen sind. Also carnivore Ernährung, wurde ich auch häufiger gefragt, wie definiert sich das? Also von den Videos, die ich gesehen habe bisher, ist bei einer carnivoren Ernährung, da wird nur Fleisch, nur tierische Produkte gegessen. Ich habe sogar Videos gesehen von What I Eat in a Days, wo Menschen morgens, mittags, abends nur Hackfleisch essen, nur Knochenbrühe trinken, kein Obst, kein Gemüse, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte. Eigentlich Lebensmittelgruppen, von denen wir wissen, dass sie gesundheitsförderlich sind. Die werden komplett ausgeschlossen, was schon mal kein gutes Zeichen für eine Ernährungsform ist. Kein Vitamin C, was wir in tierischen Produkten nicht, also nicht relevant finden, sondern eben in den pflanzlichen Produkten. Mhm. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. So, das ist so zum Thema vielleicht Gesundheitsgefährdung. Was mir noch eingefallen ist tatsächlich, da war ich auch früher ein Kandidat, man holt sich dann natürlich in dem ganzen Wunsch vielleicht nach Gesundheitsoptimierung oder mehr Gesundheit einfach wirklich, holt man sich ja dann vielleicht irgendwelche Coachings oder Nahrungsergänzungsmittel und man gibt dafür auch Geld aus. Wenn sie aber in vielen Fällen nichts bringen oder einem nicht weiterhelfen, ist das Geld ja auch weg. Also so Thema ökonomischer Schaden, den man da irgendwo anrichtet, muss natürlich auch jeder selbst wissen, wie viel Geld man dann in dem Fall dafür in die Hand nimmt. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass viele Menschen auch bereit sind, eine Summe dafür auszugeben für Produkte, die im schlimmsten Fall nichts bringen oder sogar gefährlich sind. Genau. Und was auch wichtig ist, die ganzen Informationen, die eben nicht stimmen, zerstören auch richtig das Vertrauen in so Wissenschaft und Bildung. Das ist ganz, ganz schlimm. Und am Ende ist natürlich der schlimmste Fall, wenn wir bestimmte Maßnahmen haben, die eigentlich total evidenzbasiert sind zur Prävention der Gesundheit. Wenn Leute dann sagen, nee, dem glaube ich nicht, hier, die Wissenschaft macht nur ihren Kram, das stimmt alles nicht. Mhm. Und man verschließt sich vor diesen Maßnahmen, kann man auch langfristig auch da einfach der Gesundheit schaden, weil man dann an Dinge nicht glaubt oder nicht glauben möchte, die eigentlich wissenschaftlich fundiert ausgearbeitet sind. So. Genau. Und ja, das ist wirklich, damit habe ich mich echt letztes Jahr sehr, sehr viel beschäftigt und ich glaube, das wird jetzt auch dieses Jahr und nächstes Jahr auch nicht weggehen und es ist, glaube ich, immer wichtig, sich das nochmal in den Kopf zu rufen, dass das wichtige Punkte sind. Ah ja, eine Sache, die mir noch einfällt, ich habe schon von ganz vielen anderen Kollegen und Kolleginnen gehört, so Ernährung kann auch, also mir macht es Spaß und vielen anderen auch, aber es kann auch keinen Spaß machen, darüber zu sprechen. Und das ist ja etwas, was Ernährung geschafft hat oder diese Themen, und zwar auch zu polarisieren. Also, dass Leute wirklich sich so krass verfechten, dass man so mehrere Lager oder Gruppen hat, die gegeneinander vorgehen. Und das passiert ja natürlich auch zwischen Menschen an sich. Wenn jemand sagt, keine Ahnung, Rapsöl ist giftig und jemand sagt, Rapsöl ist nicht giftig, dann wird der Ton auch manchmal deutlich schärfer auf so Thema, wir als Gesellschaft gespalten werden. Also, ja, es ist wirklich verrückt. Du hast ja auch noch Gespräche mit Patienten, Patientinnen. Vielleicht hast du da noch Erlebnisse. Vielleicht ist auch etwas, was ich schon erwähnt habe, aber wenn du magst.
Ja, also stimme ich dir bei den Punkten voll zu. Also bei diesen, das sind wirklich große Brocken, ja, also es ist wirklich gefährlich, diese Mythen teilweise. Und was ich halt auch oft sehe, ist, dass die Leute halt, also gerade bei meinen Patienten, Patientinnen, das sind schon mal, es ist, und das, da geht es mir nicht alleine so, sondern das sehe ich auch bei Kollegen und Kolleginnen, also anderen Ernährungsfachkräften, anderen Diätologinnen zum Beispiel, die auch mit Patienten arbeiten, die einfach sagen, wenn sie gewusst hätten, dass man ein Viertel bis die Hälfte eines Therapietermins schon mal dafür verwendet, um Mythen zu entkräften. Mhm. Also das ist ja unwahrscheinlich und das ist wirklich, das ist rasant. Also ich bin ja schon lange, ich arbeite seit über 11 Jahren jetzt als Ernährungsfachkraft, als Diätologin und ich habe 2003 mein Ernährungswissenschaftsstudium abgeschlossen. Also ich bin wirklich ein Urgestein schon fast. Ja, also ich hab überblick schon einen langen Zeitraum, will ich sagen. Und ich würde sagen, dieser Fakt, dass sich die Mythen so in den Köpfen reinfressen, das ist wirklich etwas, das rasant zugenommen hat über die letzten Jahre, ja, vielleicht 10 Jahre, eben mit Social Media und mit dem Ganzen, dass das Internet halt jetzt viel präsenter ist. Und ich weiß nicht, wie es jetzt mit KI weitergeht, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht, ob das besser hilft, die Mythen einzuordnen. Ich hoffe es mal, ja. Ja, genau.
Wobei ich da sagen muss, vielleicht, ich ergänze nur kurz oder hake noch mal ein zum Thema KI. Ich bin richtig KI-müde geworden bei Social Media. Also es gibt manche Videos, die schon lustig sind, wo ich weiß, okay, das ist jetzt eher so entertaining-mäßig gemeint, soll mich unterhalten. Gucke ich mir manchmal an. Aber alles, wo wirklich seriöse Infos geteilt, also, oder wo Infos geteilt werden sollen, da bin ich richtig müde geworden. Großer Teil ist Quatsch. Ich kann es mir gar nicht mehr angucken oder ich will es mir auch gar nicht mehr angucken, um mich selbst nicht mit dem ganzen Blödsinn zu beschäftigen. Aber ja.
Ich habe jetzt eher gemeint, ob vielleicht, wenn ich jetzt irgendeine KI-Plattform, also wenn ich jetzt ChatGPT oder Claude oder irgendwas, wenn ich das nütze selber und dem Fragen stelle, ob das vielleicht das besser hilft, Mythen einzuordnen. Ob dann eben, aber das Problem ist ja, dass diese Systeme auch auf das Internet zugreifen und dadurch, dass da ja auch sehr viel Bullshit zu finden ist, ist es natürlich, also ich habe es zum Beispiel schon mal erlebt, wenn man da so, was ich verschleimt jetzt Milch zum Beispiel, wenn man das eingibt, dass dann teilweise schon Belege raus, also dass die KI dann auch sagt, ja, das stimmt und das sind die Seiten. Und wenn man dann nicht wirklich als Ernährungsfachkraft sitzt und sagt, okay, hey, das ist jetzt irgendeine Website und das ist kein Artikel von PubMed, also von einer wirklich wissenschaftlichen Datenbank, ja, das ist jetzt keine klinische Studie oder so, oder das ist eine Studie mit drei Probanden oder überhaupt eine Tierstudie. Also wenn ich das wiederum, wie du sagst, nicht einordnen kann, bringt mich das auch nicht weiter. Also mal schauen, wie sich die Sache entwickelt, aber eher so die...
Das stimmt auch, aber ich würde das sogar nicht nur auf uns Ernährungsfachkräfte bestellen, sondern einfach mal ausdehnen. So alle haben ja ihren Fachbereich, sagen wir mal. Also jeder hat ja irgendein Thema, mit dem er sich wirklich in die Tiefe oder weiter in die Tiefe auskennt. Und wenn man dann irgendwas bei ChatGPT sucht, wie du gerade beschrieben hast, und dann wird da einem was ausgespuckt und man merkt so, das kann nicht stimmen. Und jeder, ich glaube, alle hatten schon mal diesen Moment, wo man dachte, das stimmt doch nicht. Und dann schreibt man zurück, das kann hier an dieser Stelle, das hast du verkehrt gemacht. Und dann meldet sich ja eben die KI zurück mit, oh ja, Entschuldigung, das war mein Fehler, du hast recht, das stimmt wirklich nicht. Und wie du sagst, die Gefahr hat man auf jeden Fall, gerade bei Themen, denen man sich auch tiefer beschäftigen möchte, da muss man, glaube ich, echt aktuell noch vorsichtig sein. Was manchmal gut funktioniert, so einfach ein paar Ernährungstipps trotzdem, die hauen in vielen Fällen hin oder auch so Rezeptideen, Rezeptinspiration, das kann man mit KI noch sehr gut machen, aber ja, bei vielen Themen, gerade auch so immer noch bei Mythen und Fehlinformationen, Desinformationen, da geht immer noch vieles drunter und drüber. Da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig beim Nachfragen. Da würde ich lieber auf die Ernährungsfachkräfte zurückgreifen.
Voll, ja, genau. Was sind jetzt so typische Mythen? Ja, du hast jetzt schon in diesem ersten Teil eine Menge von uns gelernt. Wir haben dir erklärt, warum Ernährungsmythen entstehen, was da die Hintergründe sind, warum sie sich so hartnäckig halten und warum man ihnen auch so leicht aufsitzt, selbst wenn man vielleicht eigentlich weiß, dass es nicht stimmen kann. Wenn du jetzt dich fragst, okay, was sind denn so typische Ernährungsmythen und vor allem, wie kann ich denn herausfinden, ob es sich um Wahrheit oder einen Mythos handelt, dann solltest du unbedingt bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte der Nummer 74 wieder mit dabei sein. Also gleich die Bauchdetektivgeschichten abonnieren, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, auf deiner Lieblingspodcast-Plattform oder dich auch für mein Mittwochsmail anmelden. Das geht über meine Website. Dann bekommst du nämlich den Link zur aktuellen Bauchdetektivgeschichte gleich in der Früh am Mittwoch, wenn sie online geht, direkt in deine E-Mail-Inbox. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.